Was uns extrem wichtig ist in diesem Format, ist, dass es ein journalistisches Format ist. Also bei uns zu Gast sind Leute, die journalistisch meistens auch recht aufwendig recherchiert haben zu diesen Fällen.
Swiss Podcast.
Unter Verdacht, das ist unser Thema heute im Swiss Podcast Magazin. Am Mikrofon mit dieser Folge ist der Stefan Lendi. Schön, sind ihr mit dabei und ich freue mich über ganz, ganz viele Studiogäste, die da sind. Unter anderem ist der Noah Fendt da, Host vom Podcast Unter Verdacht.
Hallo Stefan, danke.
Einer von beiden Hosts, die zweite Host, das ist Sarah Spreiter.
Hallo.
Und ebenfalls im Studio regelmäßiger Gast im Podcast ist der Thomas Hasler.
Hallo Stefan.
Und Fabian Sennhauser, einmaliger Gast, aber hoffentlich auch bald wiederkehrender Gast. Alle selber sind beim Tagesanzeiger unterwegs. Auch dir, hallo, schön, dass du da bist.
Hallo Stefan.
Ich komme jetzt gerade aus einem Live-Podcast am Swiss Podcast Festival. Wie war es, den Live-Podcast vor Publikum zu machen, für euch als Hosts?
Es war für uns Premiere und dementsprechend aufregend. Eine sehr spannende Erfahrung gewesen, den mal live machen. Und der Noah hat es vorher schon mal kurz gesagt, als wir rausgelaufen sind. Es war auch schön gewesen, mal Gesichter gewesen.
Wer lust denn den Podcast, Noah?
Ja, ich habe fast das Gefühl, wir haben heute so ein bisschen ein repräsentatives Publikum gehabt in dem Saal 6 hier im Frame. Wir wissen, dass es mehr junge Frauen sind, die ihn hören, als junge Männer. Allgemein eher jüngere Leute. Ich glaube, es hören dann Leute, die ein bisschen mehr wollen als einfach eine Geschichte, sondern wo auch Interesse daran haben, an den übergeordneten Ebenen, wo mit diesen Geschichten verbunden sind.
Ist aber schon auch sehr genrespezifisch, dass man sagt, in der Frauen, das gilt ja für das Genre True Crime.
Das stimmt,
was unterscheidet euch dort von anderen True Crime Podcasts?
Ich glaube schon das, was der Noah gerade so ein bisschen angetönt hat, dass wir nicht einfach nur einen Fall nacherzählen, was natürlich auch spannend ist, sondern dass wir Fälle auch auswählen, die eine übergeordnete Ebene haben. Jetzt, wie gerade bei dem Fall, den wir heute erzählt haben, das ist ein Fall, wo das Schweizer Justizsystem komplett verändert hat bis heute. Und dass wir so auch mit verschiedenen Expertinnen und Experten Fälle einordnen.
Und ich würde schon ganz grundsätzlich sagen, was uns extrem wichtig ist in diesem Format, ist, dass es ein journalistisches Format ist. Also bei uns zu Gast sind Leute, die journalistisch meistens auch recht aufwendig recherchiert haben zu diesen Fällen. Und ich meine, da gibt es andere True-Crime-Podcasts, die viel mehr von Emotionen leben oder vom sehr detaillierten Erzählen von der Tat selber. So. Und ich würde schon sagen, das ist das, was uns mega wichtig ist, auch beim Machen von dem Podcast. Der journalistische Anspruch.
Also andere Fälle, die reisserischer, die blutrünstiger sind, als das bei euch der Fall ist.
Ja, und ich will das gar nicht so werten. Weißt, das ist ja total legitim und ich kann sehr gut nachvollziehen, dass man das gerne hört auch. Darum, wenn ich das sage, ist das wertfrei. Das ist, uns ist es wichtig auch, weil wir alle Journalistinnen und Journalisten sind. Oder? Also auch darum ist uns das einfach auch wichtig beim Machen, der journalistische Anspruch an das Format.
Ich möchte gerne basieren auf dem Fall, wo wir heute live diskutiert haben, wo wir vorher aber schon mal in einer Studioversion aufgenommen haben, und zwar der Zolliker Bergmord 1993, Pascal Braumann, Pfadiführerin damals. Den Fall nochmal genauer anschauen, wie ihr vorgeht, eben auch beim Recherchieren für so einen Podcast, beim Gestalten, beim Umsetzen. Und spannend ist da natürlich, ihr habt den Podcast schon einmal in einer Studioversion aufgenommen. Da ist jeweils jemand von euch als Host gegenwärtig. Und heute ist es so, dass ihr gemeinsam gehostet habt. Das ist sicher auch noch eine lässige Erfahrung, wo wir nachher dann noch drauf kommen. Wie habt ihr euch entschieden, diesen Fall aufzunehmen und wie sind ihr genau vorgegangen? Wie habt ihr das ganze Projekt redaktionell auch gemanagt?
Also jetzt meinst du den Live-Podcast oder allgemein?
Einfach der Fall, der Zolliker Bergmord 1993. Wie habt ihr den Fall, wie sind ihr da angegangen, wie habt ihr ihn aufgearbeitet? Und nachher gehen wir dann natürlich auf die Umsetzung im Studio, aber natürlich auch auf der Bühne.
Ja, es ist ja so, dass wir eigentlich immer einen Plan haben, was für Fälle wir anschauen. Und der war jetzt geplant für den nächsten Monat. Und da haben wir immer ein Vorgespräch mit jemandem aus der Redaktion. Das war jetzt in dem Fall Fabienne Sennhauser, wo wir mit ihr mal anschauen, was hat sie vielleicht auch schon recherchiert und was kann man noch recherchieren, was wären mögliche Protagonistinnen oder Protagonisten und welche Aspekte wollen wir genauer beleuchten. Und dann probieren der Noah und ich dann mal ein Skript herzukriegen. Es ist ja so, dass wir einen Fall jeweils über 3 Folgen erzählen. Da braucht es Storytelling-mässig auch ein aufwendigeres Skript, weil natürlich immer auch ein Cliffhanger sollte rum sein nach jeder Folge. Und dann schauen wir, wo kann man noch Meta-Ebene einbauen, und so schlängeln wir uns dann durch und bauen ein Skript mal.
Was mir bei der Fallauswahl schon auch versuchen zu berücksichtigen, ist, dass wir ein bisschen Abwechslung haben. Dass, dass es nicht immer um Mord oder Vergewaltigung geht. Es können auch mal andere Delikte sein. Jetzt ist es ein Fall, der über 30 Jahre her ist. Wir haben auch schon Fälle gemacht, wo es dieses Jahr irgendwelche Gerichtsentscheide noch gegeben hat dazu, die also sehr aktuell sind. Wir haben Fälle gemacht, die in die 50er und 60er Jahre zurückgehen. Also wir versuchen dort auch in unserer Fallauswahl eine gewisse Abwechslung reinzubringen.
Genau. Und nachher ist die Scripting-Phase und nachher geht es dann in die Aufnahme, wo wir beide jeweils präsent sind. Jemand, der hostet und jemand, der mehr so ein bisschen Regie dort ist und noch am Skript dran ist und schaut, geht alles auf. Und dann in Produktion, wo wir uns auch abwechseln.
Ich möchte gerne noch einen Schritt zurückgehen, und zwar in die Recherchephase. Jetzt ist es tatsächlich so gewesen, Fabian, da hat irgendwann mal das Telefon geläutet, ist ein Mail gekommen, was geheißen hat, du kennst dich aus, du bist Redaktorin und Blattmacherin im Ressort Zürich, Politik und Wirtschaft vom TAGI, Fokus Justiz, Bildung und Soziales. Das sind deine Aufgabenbereiche, deine Leidenschaftsbereiche. Jetzt ist das Telefon gekommen, was geheißen, kannst du uns helfen? Fall Pascal Braumann, Zolliker Bergmord. Jetzt haben wir es, 1993. Wie ist das gewesen?
Ja, genau. Also es ist wirklich, glaube ich, tatsächlich ein E-Mail gewesen. Ich bin nicht mehr ganz sicher. Ja, ich habe mich sehr gefreut. Ich bin eine fleissige Hörerin von diesem Podcast. Ich finde das ein cooles Format. Eben, weil Justiz mich natürlich beschäftigt im Alltag, habe ich ein besonderes Interesse und höre das immer sehr gerne. Und die Einladung zu bekommen, selber teilt sie, hat mich sehr gefreut. Und dann ist aber tatsächlich die richtig grosse Arbeit an diesem Fall eigentlich für mich erst losgegangen mit dieser Einladung.
Wie hat die Arbeit ausgesehen?
Ja, ich habe eigentlich noch mal recherchiert. Also ich habe vor einem Jahr, zum 30-jährigen Jubiläum von diesem Fall, meine Geschichte geschrieben, damals für die Printzeitung. Die ist sehr beschränkt dann, oder? Da hat man maximal eine Seite Platz. Und darum geht man dann vielleicht auch nicht so tief in der Recherche. Und mit dieser Einladung zum Podcast bin ich wirklich noch mal richtig abgetaucht. Ich habe den Fall noch mal von Grund auf eigentlich neu recherchiert. Ich habe mir x Dokus angeschaut. Ich bin ins Archiv von verschiedenen Tageszeitungen. Ja, ich habe heute ein viel fundierteres Wissen, als ich es vor einem Jahr hatte, als ich den Text geschrieben habe für die Zeitung.
Es ist aber eine reine Desk-Research. Das heisst, du bist nicht nur raus, hast noch das Telefon in die Hand genommen, schon mit Leuten geredet, oder hat es das auch gegeben,
das
nebst der Archivarbeit?
Auch gegeben. Also es ist so, speziell an dem ganzen Fall ist, dass ich selber im Zollikerberg wohne, nicht weit von dem Waldstück entfernt, wo die Hauptrolle spielt in dem Fall, dort, wo der Tatort ist. Und ich bin unter anderem nochmal durch den Wald spaziert, habe mir die Stellen angeschaut. Ich habe aber auch mit ehemaligen Leuten aus dem Fall geredet, also namentlich der erste Staatsanwalt vom Kanton Zürich zu dieser Zeit, der Marcel Bertschi. Mit ihm habe ich ein Interview geführt. Er ist auch im Podcast zu hören, in der Studioversion. Ja, also ich habe schon nochmal Aufwand betrieben. Es ist nicht nur am Computer die Arbeit gewesen.
Also wirklich nochmal rauszugehen. Was macht das mit dir auch als Journalistin, um zu sagen, ich muss jetzt nicht einfach einen Artikel abliefern, sondern ich kann mir Zeit nehmen, in die Tiefe zu gehen, mit Leuten zu reden, mich emotional mit dem Fall zu beschäftigen und dieser Sache nochmal wirklich auf den Grund zu gehen?
Es ist wirklich eine coole Erfahrung und es ist genau das, warum ich eigentlich Journalistin geworden bin, oder? Sich können wirklich Zeit nehmen, das ist genau der Punkt. Du sagst das richtig, oder? Man hat im Alltag, wenn man bei einer Tageszeitung arbeitet, selten die Möglichkeit, wirklich sehr tief in etwas einzugehen, weil es einfach jeden Tag eine Ausgabe braucht, jeden Tag wieder wie die Arbeit von null anfängst. Und da mal Gelegenheit zu haben, mich wirklich drin reinzugeben und das vertieft zu machen, das ist wirklich ein Highlight.
Sarah nickt und strahlt neben dir. Es ist doch etwas ganz anderes als der klassische Printjournalismus.
Ja, und man muss auch sagen, auch anders als der Noah und ich das erleben. Wir haben auch einen tagesaktuellen Podcast, den wir jeweils auch produzieren, mit im Team sind. Und auch dort muss man dann relativ schnell mal arbeiten. Und da wird so eine Folge in einem Tag produziert und entsteht aus dem aus. Und sich einfach so wirklich in einen Fall reinknüllen und sehr detailliert darüber erfahren, was dort passiert ist. Das ist schon, also tut gut und ist sehr spannend.
Genau, und es ist auch für uns ein anderes Arbeiten, wenn wir bei Unter Verdacht 3 Folgen produzieren. Oder? Da sind wir wirklich recht lange auch dran. Wir nehmen uns auch Zeit und wir nehmen uns auch Zeit, um die Folgen nachher schön zu gestalten, soundmäßig. Darum, es ist auch für uns ein anderes Arbeiten als ein tagesaktuelles Arbeiten. Und das schätze ich auch im Prozess sehr.
Mhm. Du hast angesprochen, schön gestalten. Was braucht es, dass der Podcast, so wie ihr ihn macht, schön gestaltet ist, dass er die Ansprüche erfüllt, Qualitätsstandards erfüllt, eben nicht nur journalistisch, sondern auch von der Machart her?
Ich glaube, es braucht verschiedene Stimmen. Also wir haben immer, unser Ziel ist immer, verschiedene Stimmen drin zu haben. Einerseits sind das Leute wie Fabienne, aber auch wie der Thomas Hassler, der bei uns im Studio da noch gerade steht, oder die Mai Bailey, die die forensische Psychologin ist, die noch Einordnungen gibt. Zudem sind es schöne Sound, die unser Sounddesigner Tobias Holzer entwickelt hat, extra für den Podcast, wo man damit auch ein bisschen spielen kann, welche Szenen will man unterstreichen, wo baut man nur schon mit Sound Spannung auf, wo gibt man Raum zum Nachdenken. Und zusätzlich sind es auch zusätzliche Protagonistinnen und Protagonisten, wie in dem Fall der Marcel Bertschi. Und ich glaube, einfach auch bewusst mit den Sounds und Tönen umgehen, das ist uns sehr wichtig.
Also eine höhere Sorgfalt, die spürbar ist, inhaltlich, aber eben auch von der Gesamtumsetzung her. Du hast die Expertinnen und Experten erwähnt, Gäste, die wir amigs dabei haben, unter anderem der Thomas Hassler ist einer davon. Thomas, promovierter Politologe, seit 1986 Gerichtsreporter beim TAGI und seit 2023 selber Richter am Kriminalgericht in Vaduz. Und du bist einer von denen, der die Fälle einordnen darf. Was macht das mit einem, nochmal in Fälle zurückschauen, wo man selber nicht als Richter im Einsatz war, wo zu einer anderen Zeit stattgefunden hat? Was macht das mit dir?
Ja, ich muss natürlich dazu sagen, jetzt gerade auch im Fall vom Zolliker Bergmord, das sind alles Fälle, wo ich ja selber schon aktiv war, wo ich an den Gerichtsverhandlungen war, wo ich darüber geschrieben habe und so weiter. Und dort ist es einfach nochmal ein Stück weit auch ein Wiedererleben. Was ich sehr bedauere, ist, dass meine Notizen von damals verschwunden sind, weil bei jedem Zyklen hat man mein Archiv immer kleiner gemacht und am Schluss habe ich einfach dann nur noch das gehabt, was wirklich publiziert worden ist, als plus meine Erinnerung noch an die einzelnen Fälle.
Was passiert bei dir, wenn du sagst, ich habe die Erinnerungen zurück, wie das im Gericht war damals? Du hast den Beteiligten in die Augen geschaut, hast ihre Stimme gehört, wie sie die Fälle erlebt haben, wie sie die Fälle erzählen. Du hast das damals eingeordnet, ihre Meinung gebildet, gleichzeitig darüber geschrieben. Und nachher ist jetzt genau das passiert, dass eben nochmal recherchiert wird, dass andere Journalisten aus der heutigen Perspektive die Fälle nochmal aufrollen. Was kommst du für ein anderes Bild über? Wie unterscheidet sich das aus dieser Distanz und mit diesen neuen Recherchen wieder durch andere Leute?
Bei mir persönlich ändert sich an und für sich vom Bild her gar nicht. Du musst dir vorstellen, ich habe rund 2500 Gerichtsverhandlungen besucht und darüber geschrieben. Ich habe alles erlebt. Egal, um welche Straftat es geht. Mir kann man in dem Sinn nichts mehr Neues bringen. Und sehr viele Leute haben das Problem, wie haltest du das aus, so grausame Sachen und so weiter. Es ist doch ganz einfach, wenn die Leute etwas hören, etwas lesen, etwas sehen, oder weniger sehen, aber vor allem lesen oder hören, sie machen sich Bilder. Und die Bilder sind vierfarbig. Und dann stellt man sich vor, wie grausam das ist. Und dank einfach dieser jahrzehntelangen Erfahrung, ich muss mir die Farbbilder nicht mehr machen. Ich kann die schwarz-weiß lassen. Und durch das habe ich automatisch auch eine Distanz dazu. Also ich kann die Sachen wirklich komplett emotionslos anschauen und auch sehr von einer fachlichen, sachlichen Sicht.
Also es ist nicht das Abbrühtsein durch die Schockmomente und durch die starken Bilder, sondern wirklich ein ganzes Supers können einordnen, können in einen Kontext stellen, aber auch können vergleichen.
Das ist natürlich die Idee, oder? Weil es ist im Bereich von Kriminalität, ich sage immer, es ist das Problem über der Schweizer Fußballnationalmannschaft. Jeder ist Experte. Jeder hat das Gefühl, ich weiß doch, wie Strafrecht geht und ich weiß doch, was die vernünftigen Strafen sind. Und ich sehe natürlich meine Aufgabe, vor allem auch darin, gewisse Sachen einen richtigen Ort zu setzen und zu sagen, Moment mal, oder Freiheitsstrafe und Verwahrung. Da hat man einfach das Gefühl, ja, da soll einer büßen, da soll die Verwahrung. Das hat mit einer Strafe überhaupt nichts zu tun. Und meine Aufgabe ist darin, auch den Leuten im Bereich vom Strafrecht, von Kriminalität, auch eine Begrifflichkeit beizubringen, eine Einordnung beizubringen. Im schlimmsten Fall auch, dass sie etwas lernen halt dabei, oder?
Ist eine gesellschaftliche Aufgabe. Auch wie gehen wir mit unserem Rechtsstaat um? Wo müssen wir herschauen? Wo ist Transparenz gefragt? Und wo sind eben die momentanen Forderungen, wo bei einem schlimmen Fall ist? Eine Bevölkerung, die sagt, da muss man jetzt möglichst alle weggeschliessen und möglichst lang, also die Affekthandlungen aus den Emotionen, die Statements, wo man sagt, jetzt müssen wir alle weggeschliessen und für immer und ewig. Du siehst, dass das eben nicht Sinn macht. Und siehst ja die Bewegungen, die Wellenbewegungen.
Nein, was vor allem schrecklich ist, ein Beispiel, Strafgesetzbuch. 1942 in Kraft gesetzt worden. Geh mal nachschauen, wenn die erste Änderung stattgefunden hat. im Strafgesetzbuch.
Wann ist es gewesen?
Ich müsste jetzt auch nachschauen, ich würde sagen, etwa 70er Jahre. Dass es etwa 20, 30 Jahre lang keine Änderung gegeben hat. Jetzt haben wir pro Jahr 3, 4, 5 Änderungen. Und das kann es nicht sein, dass man alles richtig Strafrecht tut. Jedes kleinste gesellschaftliche Problem wird im Strafrecht angehängt. Und was vor allem was absolut verheerend ist, ist, Politiker in Bern haben entdeckt, dass man mit Kriminalität Stimmen holen kann. Weil du kannst ja immer machen, die lebenslange Verwahrung, null Problem. Wenn du eine Volksabstimmung machst, findest du eine Mehrheit. Weil jeder sagt, ja, ich bin der Letzte, der davon betroffen ist. Wieso soll ich das nicht gutieren? Es werden Vorschläge in Bern gemacht, die so hochgradig unsinnig sind, weil es im Ergebnis nichts nützt, aber es tönt gut. Und was mich dort wirklich aufregt, ist, es gibt zwei Arten von Politikern in diesem Bereich. Die einen haben keine Ahnung und wissen nicht, von was sie reden. Bemühen sich auch nicht, zu verstehen, um was es geht, sonst würden sie so Anträge nicht stellen. Und die zweite Kategorie von Politikern ist, und das finde ich manchmal fast die schlimmere, die wissen genau, von was sie reden und wissen genau, dass das, was sie erzählen, nichts ändert, nichts besser bringt. Aber stimmen für sie. Aber
also es ist ein Missbrauch vom Rechtsstaat, ein Missbrauch vom Strafrecht und ein Missbrauch von der Gesellschaft für politische Zwecke, für Wahlpropaganda, um es jetzt auf den Punkt zu bringen.
Total. Ich habe x-mal kommentiert, wo es mich wirklich einfach aufregt, wie das Strafrecht missbraucht wird, um Stimmen zu fangen, aber keinen Beitrag leistet an die Verbesserung der Situation.
Wenn du jetzt den Podcast einordnest, den Podcast, den ich mache beim Tagesanzeigen unter Verdacht, da geht es eben genau darum, nicht Stimmen zu holen, nicht Propaganda zu machen, sondern einen gewissen edukativen Aspekt ist mit dabei, dass man sagt, man möchte aufklären, man möchte zum Nachdenken anregen und man möchte vor allem, dass mitdenkt wird und man nicht einfach sagt, ui, das ist ja wahnsinnig schlimm.
Unbedingt. Also das beste Beispiel war ja heute mit dem Zolliker Bergmord, wo man sich fragt, wie ist das damals überhaupt möglich gewesen? Das ist ja ein Wahnsinn, wo ich als Experte meine Aufgabe darin sehe, den Leuten auch zeigen, hey, wie ist die Situation damals gewesen? Ist das etwas völlig Abnormales gewesen? Nein, es ist völlig normal gewesen, wie man damals zu Situationen umgegangen ist. Und aus dem Rückblick darf man einfach nicht verurteilen, was damals gewesen ist, sondern man muss es in der Zeit sehen und einordnen.
Also einordnen im Kontext, wo damals Realität war. Das Verständnis, das man damals hatte, gesellschaftliches Rechtsverständnis, das da war. Genau. Aber auch das Verständnis von der Gerichtspraxis, wie sie damals geherrscht hat.
Genau, und das sehe ich als meine Aufgabe in diesem Podcast.
Ich finde es unglaublich spannend, wie ihr die verschiedenen Perspektiven einbaut, die Recherche, sich Zeit nehmen, können in die Tiefe gehen und gleichzeitig die Komplexität, die auch vorhanden ist bei den Fällen, die Komplexität, mit deren so einen Umgang zu finden, dass man nicht zu sehr vereinfacht und eine gewisse Komplexität auch zulässt, den Hörerinnen und Hörern auch zumutet und eine gewisse Ansprüche darf haben, als Mitdenken, als Mithören an die Hörerinnen und Hörer. Ich glaube, das ist euch beiden Hosts auch sehr wichtig.
Mhm. Das hast du recht schön gesagt. Ich finde wirklich, natürlich, es ist auch unsere Aufgabe als Journalistinnen und Journalisten, Sachen zu übersetzen, die wirklich kompliziert sind und in einem gewissen Maß zu vereinfachen. Aber ich finde, wie du das gesagt hast, wir dürfen unseren Hörerinnen und sollen unseren Hörerinnen und Hörern auch etwas zutrauen.
Also nicht nur emotional im Sinne von diesen Farbbildern, die entstehen, die wir vorher gehört haben von Thomas Hasler, sondern eben auch intellektuell ein Mitdenken, ein Mitgestalten im System, im Staat, in der Gesellschaft.
Absolut, weil schlussendlich sind die Rezipierenden haben auch eine gewisse Verantwortung.
Wie geht die Reise weiter von unter Verdacht?
Ja, ich hoffe, sie geht noch lang und weit. Wir haben ja eigentlich gerade erst angefangen. Was ist das? Der siebte Fall, gell? Also sprich, wir haben vor etwa 7 oder 8 Monaten um Ostern dieses Jahr haben wir erst angefangen mit dem Format. Und wir haben ein Haufen Ideen. Die Jahresplanung für mögliche Fälle von nächstes Jahr ist eigentlich jetzt schon voll. Also wir haben jetzt schon eine Idee, was wir nächstes Jahr alles machen könnten. Und das sind lauter spannende Fälle. Ich hoffe, wir werden noch besser in dem, was wir machen. Ich hoffe, wir finden weiterhin so spannende und inspirierende Persönlichkeiten, die uns erzählen von diesen Fällen, die sie auch vielleicht aus erster Hand erlebt haben, in irgendeiner Position. Ja, also ich hoffe, es war der erste Anfang von einer aufregenden Reise.
Absolut. Also es sind noch sehr viele spannende Fälle in der Pipeline. Also wenn man auf die Liste schaut, da gibt es x Fälle, wo man auch gar nicht erwarten würde, dass die alle in der Schweiz passieren. Das muss man vielleicht auch nochmal sagen. Wir behandeln nur Fälle, die in der Schweiz passiert sind. Und da sind noch ganz viele rum und ich freue mich ganz fest drauf.
Ich danke euch für einen ganz, ganz lässigen Podcast und vor allem für wunderbare, lässige journalistische Arbeit, wo euch wieder das Funkeln in den Augen zaubert, wo wir von Journalistinnen und Journalisten eben auch sehr gern sind. Danke vielmals, Noah Find und Sarah Spreiter, die beiden Hosts.
Danke dir, Stefan.
Danke dir, Stefan.
Und ein grosses Dankeschön ebenfalls der Fabienne Sennhauser und am Thomas Hassler, regelmässige Gäste beim Podcast «Unter Verdacht».
Danke vielmals, Stefan.
Danke dir.
Und euch danke fürs Zuhören. Das war von dieser Folge vom Swiss Podcast Magazin. Bis zum nächsten Mal, sagt Stefan Lindy.
Swiss Podcast.